Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen wunderbaren guten Morgen wünsche ich. Mein Gast heißt Wolfgang Wendland, ist 75 Jahre alt und hat gerade einen Clownskurs absolviert. Zum Spaß oder war das anstrengend?
Es war heiß. Es war heiß und zwar ein bisschen anstrengend. Und besonders interessant war zu spüren, kann ich an die anderen, an die Passanten, an diejenigen, die auf der Straße sind, kann ich mich da heranmachen?
Ach, Sie haben das gleich auf der Straße gemacht?
Es war ein Performance-Kurs für die Straße, Street Performance hieß es. Und das ist für mich als Psychotherapeut sehr interessant, denn in der Psychotherapie muss man ja auch ran. Man muss Wege finden, wie sich der andere öffnet, wie er Dinge, die er eigentlich gar nicht so möchte, doch sagt. Und auf der Straße merkt man sehr deutlich, durch Blickkontakt, durch die Art, wie sich jemand zuwendet, merkt man, ist er neugierig, will er. Und diese feinen Signale wahrzunehmen, dieses Körpersprache, das ist toll, das zu erforschen.
Also Clownskurs als Selbsterforschung, mehr oder weniger.
Ja, genau.
Wolfgang Wendland ist außerdem Psychotherapeut und Wegbereiter der Stottertherapie. Unsere Themen bis 10. Wolfgang Wendland hat sich als Psychologe und Psychotherapeut in seinem Berufsleben viel mit der Sprache, mit dem Sprechen, mit Sprachstörungen beschäftigt, vor allem mit dem Stottern. Herr Wendland, ist Stottern eigentlich eine Sprachstörung?
Nein, Stottern ist eine sogenannte Redeflussstörung. Die Sprache ist gelernt, ist perfekt, ist voll da, aber das Sprechen selbst, der motorische Vollzug ist gestört. Und in dem Sinne können alle Stotternde über die Sprache, über ihre Muttersprache voll verfügen. Mhm. Aber es wirkt oft, als ob sie zu wenig an sprachlichen Kompetenzen hätten.
Das ist also zum Beispiel ein großes Missverständnis, ja, was den Leuten dann ja auch zu schaffen macht. Was ist eigentlich der Auslöser, der Grund?
Der Grund, da forscht man noch immer, das weiß man nicht genau. Man weiß, dass 80% der Stotternden aus Familien kommen, wo gestottert wird oder wurde. Also ist eine genetische Disposition, wie man sagt. Ob die dann zum Tragen kommt, ist offen, hängt zum Teil auch von Umweltfaktoren ab, also von Erziehungsfaktoren.
Was wir ja wahrscheinlich alle kennen, die wir vielleicht nicht stottern, wenn wir mit jemandem konfrontiert sind, der oder die stottert. Also ich kann mich jedenfalls erinnern, dass ich dann gleich selber also sehr angespannt bin, nervös helfen möchte und eigentlich auch gestresst bin.
Ja, also das kennen wir, das ist eine Blockade, dann ist eine motorische Blockade oder Verunsicherung. Aber beim Stottern ist das immer so, dass in bestimmten Situationen oder generell kleine Wiederholungen da sind oder dass ein bestimmter Laut gar nicht rauskommt. Das ist nicht nur abhängig von emotionalen Zuständen, von Angst, Unsicherheit, sondern ist dann generell in der Sprechweise verankert.
Kann ich als Gegenüber denn helfen? Weil, ja. Also zum Beispiel das Wort dann glauben zu wissen und dann auszusprechen?
Das wird von den Betroffenen oft als Zumutung erlebt, weil sie ja ihren Satz haben, weil sie ihre Inhalte selbst vermitteln wollen. Also man sollte eigentlich Blickkontakt halten, wenn man das kann, freundlich abwarten. Das ist die beste Reaktion. Aber wenn man als Gegenüber spürt, der andere stottert, dann kommt automatisch Verspannung auch in den Gegenüber hinein. Der Bauch wird genauso fest, die Körperhaltung wird unbeweglich, Starrheit beginnt auch beim Gegenüber sichtbar zu werden.
Und das ist dann so eine Spirale wahrscheinlich.
Und das ist eine Spirale. Mhm. Und diejenigen, die mit Stotternden sprechen, die versuchen geduldig zu sein, liebevoll zu sein, sprechen oft langsamer dann, aber haben keine Lust, das Gespräch fortzusetzen, weil sie selbst so betroffen sind von der Stotterei ihres Gegenübers.
Ja, und nehmen wahrscheinlich die Inhalte dann schon gar nicht mehr wahr, die da eigentlich gesagt werden. Wie nehmen Stotterer ihr Stottern eigentlich wahr?
Das Stottern ist etwas, was die eigene Ausdrucksmöglichkeit massiv reduziert und sie nehmen es wahr als eine schwere Einschränkung. Sie können oft Mitteilungen, die Sie haben, kluge Gedanken, die da sind, können Sie nicht äußern. Schamgefühle entstehen, Schwitzen entsteht. Also das kennen wir auch, wenn wir in Gruppensituationen sprechen wollen, dass wir plötzlich auch verstummen und angespannt sind.
Und das heißt, viele wählen dann den Weg, eher nichts zu sagen? Oder?
Das ist der beste Weg, um nicht zu stottern. Also Kinder lernen von früh auf, dass wenn sie nicht anständig sprechen, sprich doch anständig, wenn sie nicht anständig sprechen, wenn sie stotternd sprechen, dass sie dann abgewertet werden. Also es gibt immer nervöse, abwertende Äußerungen und sie bevorzugen, je älter die Kinder werden, bevorzugen das wenig sprechen.
Sie sind ja jetzt Therapeut und haben sich dem Stottern vor allem angenommen oder des Stotterns angenommen. Wie sieht eine Therapie bei Ihnen aus?
Ach, das ist sehr umfangreich. Erstmal geht es darum, sich genauer anzugucken, was man da tut, motorisch. Was ich gerade mit den Lippen mache, ich höre hin, dieses O, ob das angespannt ist, bis wohin die Kraft geht. Wenn Sie das nachmachen würden, würden Sie merken, der ganze Körper spannt sich an. Das geht bis in den Bauch, Sie drücken. Also es sind viele unbewusste, unbemerkte, automatisierte Sprechreaktionen, die erstmal bewusst gemacht werden müssen. Und das führt dann dazu, dass die Stotternden lernen, ihr Stottern so, wie es ist, zu akzeptieren, anzunehmen.
Ach, es soll nicht, also es kann oder soll nicht geheilt werden?
Doch, aber erstmal, man kann nur das heilen, was man kennt. Man kann nur das verändern an Gewohnheiten, die automatisiert sind. Stottern ist ja automatisiert. Der Stotternde kann oft gar nicht sagen, was er da tut. Er muss das erst einmal spüren, er muss das wahrnehmen und erst dann ist es ihm bewusst, die ganzen Abläufe, Atmung, Stimmgebung, Rhythmus, Melodie, das wird ihm bewusst und genauso wird ihm bewusst die Scham, die Vermeidungstendenzen, lieber nicht sprechen zu wollen. Also er setzt sich mit dem Stottern intensiv auseinander, erster Schritt ist, gute Wahrnehmung, Kenntnis von dem, was da ist, motorisch und psychisch. Und dann fängt es erst an, sozusagen mit dem Abbau der Angst. Denn ich spreche eigentlich nur mehr, Stotternde sprechen oft, wenn sie erwachsen geworden sind, wenig, vermeiden sprechen. Ich spreche nur mehr, wenn ich keine Scheu mehr habe, mein Stottern zu zeigen. Und dann gibt es die Phase in der Therapie, wo sie absichtsvoll stottern, vor sich hin stottern und versuchen, einfach wieder mehr mit stottern zu sprechen und zu lernen, dass sie das ganz unbefangen tun können, ohne Qual, ohne Scham.
Dass ein anderes Gefühl plötzlich dabei
ist. Dass ein anderes Gefühl dabei entsteht. Und das macht man nicht nur im Behandlungsraum, da geht man auf die Straße, da geht man in Geschäfte, da geht man auf...
Also konfrontiert sich.
Und konfrontiert sich.
Sagen Sie, Sie haben jetzt gerade gesagt, wenn Sie erwachsen geworden sind, dass Kinder stottern in einer gewissen Phase, das gehört zur Entwicklung dazu oder kann dazu gehören. Ist jedenfalls nichts Besorgniserregendes, oder?
Ja, das ist die Phase zwischen 2,5 und 3,5. Da gibt es ein ganz flüssiges Wiederholen, ein sogenanntes Entwicklungsstottern, was aber kein echtes Stottern ist. Das ist so zum Beispiel. Also guck mal, Mami, da hinten, der Hund, der. Also es gibt Wiederholungen von größeren Einheiten, Wörtern oder Sätzen. Aber es gibt keine Lautwiederholung.
Und in dem Moment sollten Eltern aufmerksam werden?
In dem Moment, wo mundmotorische Auffälligkeiten sind, wo das Kind sich anstrengt, wo Laute wiederholt werden, wo Blockaden entstehen, da sollte unbedingt Frühbehandlung gemacht werden.
Sagt der Psychologe und Psychotherapeut Wolfgang Wendland, der sich hauptsächlich mit dem Stottern beschäftigt. Und Herr Wendland, Sie haben jetzt eben die ganze Zeit immer so das Stottern nachgeahmt. Das war mir ein bisschen komisch. Ist das nicht anmaßend auch so ein bisschen?
Nein, das braucht jeder, der mit Stotternden arbeitet, selbst eine Unbefangenheit beim Stottern. Denn
so,
wenn der Therapeut nicht unbefangen ist, wie soll es der Klient werden? Der Klient muss lernen, unser Patient, der stottert, muss lernen, unbefangen seine Alltagswünsche zu äußern, in den Alltag unbefangen hineinzugehen. Und deswegen ist die Aufgabe der Therapeuten, wenn sie in der Öffentlichkeit arbeiten, auf der Straße, in Geschäften, dass sie selbst erst einmal Modell sind für unbefangenes, stotterndes Sprechen. Also ich gehe dann in den Laden, ich gucke die Verkäuferin an und ich sage, hallo.
Und der andere steht dabei und merkt, steht wie dabei die Reaktion ist.
Und guckt sich die Verkäuferin an, okay, und sagt hinterher, Mensch, die war ja freundlich, die hat ja gar nicht gelacht.
Okay. Ja.
Mensch, die ist ja völlig natürlich darauf eingegangen. Oft gibt es so Einstellungen, als ob die Mitmenschen feindlich reagieren würden.
Sie empfinden dann ja vielleicht in solchen Situationen, obwohl Sie es ja im Hintergrund nicht haben. Also Sie können natürlich unbefangen stottern, weil Sie es ja auch nicht können. Also Sie können es ja abstellen. Das ist ja nicht. Was war der Grund, warum Sie sich eigentlich dem Stottern so zugewandt haben? Hat das auch was mit einer eigenen Geschichte zu tun?
Oder? Ja, ich habe als Student einen Praktikumplatz gesucht und in der Poliklinik für Stimme- und Sprachkranke einen Platz gefunden. Dort gab es Logopäden, Psychologen. Ich bin da hängen geblieben 3 Jahre lang, habe nur mit Stottern gearbeitet und habe mich geärgert, dass damals, das war 1968, behauptet wurde, erwachsenen Stotternden kann man nicht helfen. Und geärgert habe ich mich wahrscheinlich, weil ich selbst als Kind bis zu meinem 15., 16. Lebensjahr gestottert habe und wusste, was für ein Zustand das ist, ins Stottern zu geraten und in Gruppen sprechen zu müssen.
Und das war, was war damals, also da kam die Erinnerung an dieses Schambesetzte?
Ja, also da kam in mir, denke ich, eine große Motivation auf diesem Feld, einfach mehr an zeitgemäßer Therapie, Praxis einzuführen. In den USA gab es dann schon seit Jahren gute Konzepte, die in Deutschland noch gar nicht bekannt waren.
Sie sind 1944 geboren in einer Künstlerfamilie oder in eine Künstlerfamilie hinein. Was für Künstler waren Ihre Eltern?
Kunstmaler, Grafiker. Mein Vater hat gemalt als Künstler nach dem Krieg. Musste man irgendwie sein Geld verdienen.
Ich wollte gerade sagen, das kann ja einmal die groß gut verkaufte Kunst sein oder so fast zum prekäres
da sein. Ja, es ist dann Illustrator, könnte man sagen, hat viel Bücher illustriert, Kinderbücher auch selbst gemacht. Also es war eine sehr lebendige, künstlerische, ein sehr lebendiger Rahmen mit 2 Geschwistern, wo ich groß geworden bin.
Sie sind in Prag geboren, aber dann, glaube ich, ziemlich schnell nach Berlin gezogen.
Ja, gleich. Da waren wir evakuiert, Großmutter und Bruder und ich, und sind dann haben in Franken auf dem Bauernhof das erste Jahr habe ich da verbracht und bin dann nach Berlin.
Also eine Kindheit einmal Kunst, Natur und dann Großstadt.
Ja.
Kaputte Großstadt, muss man sich ja mal vorstellen.
Ja, ich bin in Spandau groß geworden, auf der Haveldüne, Obstplantage, Wald nebenan. Also eigentlich bin ich ein Landkind.
Weiter Natur.
Ja.
Hatten Sie selbst künstlerische Ambitionen? Also wenn
nein, meine künstlerischen Ambitionen sind eher im Theaterspiel und in der Musik.
Und war auch als Kind schon, also so, da stand jetzt nicht irgendwie ständig, war ein Zeichenblock irgendwie.
Ja, nein.
Und wie kam dann die Psychologie, die Sie studiert haben? Wie
die
kam
Psychologie? Ich habe gerne Nachhilfeunterricht gegeben, um ein bisschen Geld zu verdienen, und habe gemerkt, das kann ich ganz gut. Und im Arbeitsamt der Berater hat gesagt, nein, Psychologe können Sie nicht werden. Sie sind nicht dazu begabt genug in Statistik. Und irgendwie habe ich
das war
da.
Der
ja, das ist.
Und dann waren Sie angestachelt.
Da war ich angestachelt.
Jetzt erst recht. War das eigentlich ähnlich, also angestachelt, wenn ich das Stichwort aufnehme? Sie haben ja vorhin erzählt, dass als Sie in der Klinik ihr Praktikum gemacht haben und gemerkt haben oder ihnen gesagt wurde, mit Stotterern kann man nicht arbeiten, denen kann man gar nicht helfen, hat sie ja auch angestachelt.
Ja, also was in meinem Leben hat mich oft angestachelt, kann man das wirklich nicht? Also diese Frage, da werden schnell Grenzen gezogen und die Herausforderung, ich bin glaube ich jemand, der gerne sich erstmal mit Gebieten befasst, die neu sind, noch unbeschrieben sind, ein weißes Feld und dann guckt, ob da was geht.
Sie haben 1970 die erste Stotterer-Selbsthilfegruppe in Deutschland gegründet. Ja. Auch wieder so ein Grenzen aufmachen.
Ja, das war irgendwie ganz klar. Die hohe Rückfallquote beim Stottern hat gezeigt. Also,
ach so, man kann es in den Griff kriegen und dann, wenn man nicht übt? Oder?
Richtig, wenn man dann nicht das soziale Umfeld hat, wo das, was man eigentlich in der Therapie erworben hat, auch weiter praktizieren kann, dann kommen die alten Gewohnheiten. Alte Gewohnheiten sind stärker als neue Gewohnheiten, die man gelernt hat. Und so war mir eigentlich ganz klar, damals fingen auch die anonymen Alkoholiker als Selbsthilfegruppen an, war mir ganz klar, ich muss was tun, damit die Leute, die ich behandelt habe, auch weiter Erfolg haben können und im Leben sprechen und viel sprechen. Und so war es naheliegend, Gruppenabende zu veranstalten und einen kleinen Verein aufzubauen.
Waren die Leute bereit dazu? Also war die Zeit...
Ja, die waren bereit. Die haben das gerne gemacht. Und jede Art, in Beziehung zu treten zu anderen in Gruppen, ist eine Bereicherung.
Wenn Sie sagen, 1970 oder 68, womit Sie jetzt eben, was Sie jetzt eben erzählt haben, ist das heute eigentlich anders in unserer Gesellschaft? Wie wird Stottern in unserer Gesellschaft gesehen? Weil eigentlich werden wir ja immer schneller.
Richtig.
Und immer ungeduldiger.
Aber wir werden auch offener für Punkte, die lange liegen geblieben sind. Uns ist bewusster, dass Ausgrenzung oft nicht das Richtige ist, um Leute zu integrieren. Und wir haben den Begriff Integration, Inklusion heute.
Verinnerlicht?
Nein, noch nicht verinnerlicht.
Weil das, ist, das klingt gut, aber...
Aber es fängt an und dieser Film The Speech King, The King's Speech ist ja...
Wo dem König, dem englischen König, dem britischen König tatsächlich das Stottern, also der muss eine Rede halten.
Der muss eine Rede.
Die Rede Anfang des Zweiten Weltkriegs.
Ja, genau.
Und
die Rede an die Nation und stottert. Und plötzlich merken alle, unser König stottert. Und dieser Film ist der erste Film, wo Stottern wirklich gezeigt wurde, menschlich, vertieft, wo man sieht, wie das Schicksal, was für ein Ring um das eigene Schicksal nötig ist und um das eigene Sprechen. Früher sind Stotternde als lustige Figuren eher abwertend in Film und auch im Theater behandelt worden. Und zum Glück wissen wir, bekannte Schauspieler, Bruce Willis stottert, Marilyn Monroe hat gestottert, Winston Churchill hat gestottert, Joe Biden, der Vizepräsident von Obama, hat gestottert. Also es Stottern verhindert nicht ein glückliches Leben. Stottern ist etwas, was man bewältigen kann auf der psychischen Ebene.
Hier zu Gast Wolfgang Wendland. Eine wilde Zeit in Berlin waren es, die 70er Jahre, auch wenn man Psychologie studierte?
Ja, natürlich. Die Professoren hat man nicht akzeptiert. Die mussten erst mal vom Podium. Also das war eine gute Zeit, wo man viel über gesellschaftliche Prozesse nachdenken konnte.
Gerade in Ihrem Bereich natürlich auch, ne? Da hat sich auch viel getan, dann, was so die Akzeptanz vieler Dinge auch anging. Sind Sie eigentlich, Musik hatten Sie, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, Theater haben wir gesprochen.
Ja.
Wie ist Musik bei Ihnen?
Ja, wie ist Musik entstanden? Die Tochter, die abends ins Bett gebracht werden wollte. Und
also Sie spielen Musik, Sie sind...
Ich bin Laienmusiker, ich bin Saxophonist und das mache ich mit Herzblut. Aber als junger Vater habe ich am Bett meiner Tochter mein Banjo genommen, 4 Saiten hat das Banjo und ist so gestimmt wie ein Cello. Und da habe ich rumgeklimpert und ihr kleine Liedchen gesungen. Und so hat das Singen und das Improvisieren eigentlich auch angefangen.
Hm. Ja. Singen sagt man ja, wenn Stotterer singen, stottern sie nicht.
Ja, das ist richtig. Und das ist eine andere Art, den Ton zu gestalten. Da ist immer der Ton da beim Singen. Da gibt es keine Vokale, die kurz abgebrochen werden, sondern der Atem fließt. Und in dem Sinne gibt es auch keine Unterbrechung. Die Unterbrechungen kommen nach den Worten jeweils. Da ist immer eine kurze Pause. Da kann überall gestottert werden.
Aber das Singen war vorher in Ihrem Leben, bevor Sie jetzt mit der Stottertherapie begonnen haben, das Singen, also Singen ja. Und Musik ist etwas, was Ihnen vorher schon etwas bedeutet hat.
In Sie der haben Familie das, war das wichtig auch.
Sie haben das Saxophon erwähnt. Sie haben uns nämlich auch eine kleine Kostprobe Ihres Spielens mitgebracht. Wo haben Sie das aufgenommen?
Das habe ich in Ripabella in Italien aufgenommen. Dort kann man in alle Kirchen rein, die Türen sind offen.
Das ist in der Kirche aufgenommen?
Das ist in der Kirche, ja. Das Besondere ist einfach, dass man sich selbst ganz anders hört und in Dialog mit dem eigenen Ton tritt. Ein Ton ist im Raum, man weiß noch nicht, wo es hingeht. Es ist ja alles improvisiert. Das heißt, es ist eine starke Stimulation durch den Klang, durch das Echo. Und es sind sehr beglückende Zustände da, einfach aus sich heraus, ohne Vorgabe, ohne Noten, aus dem Gefühl heraus zu spielen.
Das ist interessant, dass Sie jetzt eben auch gerade sagen, Dialog haben Sie erwähnt, weil Sprache sprechen ist ja Ihr Lebensthema eigentlich. Also würden Sie sagen, die Musik ist jetzt nicht etwas, ich hatte jetzt gedacht, das ist vielleicht mal so dieses Abschalten vom Sprechen, von der Sprache, sondern es ist eine andere Form?
Es ist ein Impuls, den ich gebe und das ist Klang. Und das ist musikalischer Klang und der steht im Raum und der inspiriert mich zu weiteren ungeahnten Klängen. Also dieses Improvisieren ist eine Form, wo man ja noch gar nicht weiß, was aus einem alles herauskommt. Da ist wie bei einem Flow, man versucht sich zu öffnen, man hat nichts im Kopf, keine Vorstellung und man öffnet ein Reservoir, was sonst einem nicht zugänglich ist.
Beobachten sich aber schon trotzdem dabei. Also ganz abschalten
tut der spüren.
Psychologe und Psychotherapeut doch nicht.
Naja, spüren muss man sich. Man muss den Klang hören, man muss wahrnehmen. Aber es ist kein gemachtes, gewolltes Herstellen. Das passiert oft auch. Und dann wird es eben ein bisschen, einfach oder üblich, aber das Schöne ist, wenn man es schafft, ohne innere Vorgabe einfach zu spielen.
Sie haben es vorhin erwähnt, weiß ich jetzt gar nicht, Sie es vorher gesagt haben. Also Sie spielen nicht nur in Kirchen, sondern auch in Tunneln. Sie suchen Orte, wo es so hallt, ne? wo der Ton, wie Sie gesagt haben, von irgendwo wieder herkommt.
Ja, wir haben schöne Tunnel in Berlin. Wir haben
da kann man sie
Orte.
Antreffen, ja?
Da kann man mich manchmal antreffen. Aber ich spiele auch mit einem Freund zusammen. Also es gibt unterschiedliche
auch vor
Orte.
Vor Publikum?
Ja.
Bisher war es ja immer so Selbstzweck so ein bisschen.
Beim Playback-Theater, also beim Improvisationstheater, gibt es immer auch einen Musiker. Und in dieser Rolle habe ich lange gespielt, auch als Musiker gespielt, sodass ich vor Publikum oft gespielt habe.
Wolfgang Wendland hier über seine unterschiedlichsten Aktivitäten. Angefangen haben wir hier unser Gespräch mit Ihrem Bericht über einen Clowns-Workshop. Theater spielt eine große Rolle für Sie. Das haben Sie eben auch schon erwähnt. Impro-Theater, improvisierendes Theater. Improvisieren überhaupt ist ja so Ihr Ding in der Musik und im Theater. Den Unterschied zwischen Improvisationstheater und improvisierender Musik, würden Sie den beschreiben?
Ja, das kann ich gar nicht so. Bei der Musik ist eben nur der Ton da oder das Singen da. Und beim Theater gibt es auch ein Publikum. Und das Spannende ist, dass ich das spiele beim Improvisationstheater, bei der Form des Playback-Theaters, das ist eine bestimmte Form. Ich spiele das, was aus dem Publikum als Geschichte kommt. Ein Bühnenleiter fragt eine Geschichte, jemand erzählt etwas von sich, von seinem Alltag, die vier Schauspieler auf der Bühne spielen das aus dem Stand, unvorbereitet, unabgesprochen. Ein Musiker ist dabei, der macht die Einleitung und beteiligt sich, macht den Abschluss. Also es ist aus dem Moment ohne festgelegte Regeln, in einer kleinen Form vielleicht, die der Bühnenleiter vorgibt, aber sonst ganz frei. Es ist eine Würdigung dieser Person,
die da den Mut hat, auch ihre Geschichte zu erzählen.
Ja, die Geschichte erzählt und diesen Mut in der Öffentlichkeit, wo es eigentlich nicht üblich ist, sich zu zeigen und Geschichten zu erzählen, diesen Mut, den muss man empathisch würdigen. Also da wird nicht wie sonst beim Improvisationstheater manchmal, werden keine Karlauer gemacht, es geht nicht um Witzigkeit und Schnelligkeit, sondern es geht um wirkliche Wiedergabe des Erlebens. Und das ist eine sehr schöne Stimmung, wenn man im Playback-Theater ist. Und man guckt nicht nur nach vorne, man dreht sich ständig um. Wer erzählt diese interessante Geschichte von der Geburt eines Enkels und die nächste Geschichte vom Tod des Großvaters? Es sind Lebensthemen, aber es können auch ganz alltägliche, banale Sachen sein.
Das hört sich jetzt so ein bisschen an, als ob das so, wenn das aus dem Publikum so eine Geschichte kommt und die dann derjenige, diejenige, die die Geschichte erzählt hat, dann ja mit in einer anderen Interpretation quasi ihr eigenes Leben vorgeführt bekommt. Ja. Das macht ja was mit der Person, die diese erzählt hat.
Ja.
Aber, also ist das auch so eine Art Therapie?
Es ist nochmal anders auf sich selbst gucken können. Ja, wenn ich das sehe, was da passiert, dann bekomme ich plötzlich eine neue Perspektive. Ich sehe mich selbst und ich sehe mich vielleicht auch unter einem anderen Licht. Und alles, was wirkt, ist eigentlich, was Menschen verändert, ist, wenn sie neue Perspektiven zum eigenen Erleben oder zu eigenen Verhaltensweisen einnehmen können.
Und mit dem Schauspieler, mit den Schauspielern oder Schauspielerin macht es ja auch was, nehme ich mal an.
Ja, also die müssen erstmal lernen, überhaupt sich persönlichen Themen zu widmen. Als ich mit den Tumoristen angefangen habe.
Oder haben Sie jetzt gleich das Wort gesagt, das, glaube ich, vielleicht gar keiner versteht. Tumoristen.
Tumoristen.
Eine Theatergruppe,
die Theatergruppe, die ich gegründet habe. Alles Krebsbetroffene. Krebsbetroffene, die ein Workshop bei mir gemacht haben, ein zweiter Workshop folgte, dann die Entscheidung, wir machen alle weiter und wir nennen uns Tumoristen. Wir können auch ein bisschen lachen und Krebs ist immer noch tabuisiert oft und darüber sprechen ist ganz schön schwer und wir sprechen über uns, wir zeigen uns und wer auf der Bühne steht und mit Glatze auf der Bühne spielt oder mit anderen Beeinträchtigungen, krebsbedingt, der muss lernen, wieder zu sich zu stehen, im Leben wieder mutig aufzutreten. Das hat einen enormen Effekt auf die Gruppe gehabt. Und nach 7 Jahren kann man sagen, ist eine tolle Gruppe entstanden. Regelmäßige Auftritte bei unterschiedlichen Veranstaltungen, kleines Theater in Prenzlauer Berg, wo geprobt und gespielt und Auftritte gemacht wurden.
Ich kann mir aber vorstellen, dass das Publikum oft ein Kloß im Hals hat, oder?
Ja, wenn der Bühnenleiter nicht es schafft, dass auch kleine Alltagsbegebenheiten, auch lustige Dinge dabei sein können. Das hängt aber vom Publikum ab. Manchmal gibt es Veranstaltungen, wo sehr persönliche Themen zustande kommen. Und an anderen Abenden geht es um die U-Bahn oder ums Fahrradfahren oder ums Kochen. Und das ist auch schön. Mhm. Also das Wichtige ist, einen Raum zu schaffen, einen geschützten Raum, wo man sich zeigen kann und wieder Mut hat, auch über Krankheit und Krisen zu sprechen.
Sie sind Sie haben die Gruppe gegründet. Mhm. Sie sind, machen zum Teil auch Kurse, was Improvisationstheater angeht. Jetzt haben Sie noch eine, verschiedene Gruppen,
haben Sie noch gegründet. Ja, ich habe gerade was ganz nach Aktuelles. Nach den Tumoristen habe ich dann 3 Jahre Flüchtlingsarbeit gemacht und mit Geflüchteten Theater gespielt. Und jetzt habe ich angefangen, mit Blinden und Sehbehinderten zu Theater zu spielen. Und ich möchte gerne in diesem Jahr noch Inklusion bühnenreif, soll das heißen. Inklusion bühnenreif möchte ich, dass unterschiedliche Zielgruppen zusammenkommen. Und da ich Zugang zu Stottern und zu Krebsbetroffenen und zu Blinden habe und zu nicht sogenannten Nichtbehinderten, will ich die alle zusammen auf einer sogenannten Erzählbühne erstmal vereinigen, weil Theaterspielen ist für manche auch eine schwierige Hürde. Sie ist von jedem zu schaffen, aber ich will erstmal dort auch Raum schaffen, sich zu öffnen und von sich zu erzählen.
Das ist vielleicht ganz interessant, wenn Sie sagen, Inklusion in dem Sinne dann tatsächlich, dass auch die, die jetzt nicht eine Behinderung in dem Sinne, die vielleicht die anderen mit sich tragen oder haben, sondern aber trotzdem Angst haben, auf einer Bühne sich zu präsentieren, da sind dann alle gleich.
So ist es.
Ah, ja.
Also diejenigen, jeder kennt das, in Gruppen zu sitzen und Angst zu haben, zu sprechen. Mhm. Und die sogenannten normalen Unbehinderten, Nichtbehinderten, die haben psychisch eigentlich die gleichen Barrieren. Die sind vielleicht nicht so hoch oder sie beeinflussen das Leben nicht so stark, aber sie sind nachvollziehbar und sie sind da.
Haben Sie die eigentlich manchmal auch noch? Weil sie sich ständig mit dem Thema auseinandersetzen. Ja. Vielleicht sehen sie ihre eigenen gar nicht mehr.
Ich glaube, ich bin eher ein schüchterner Mensch. Und da, wo es nötig ist, kann ich gut mich darstellen. Und da, wo es nicht nötig ist, muss ich nicht reden.
Mein Gesprächsgast, Wolfgang Wendland. Wir haben ihn so ein bisschen kennengelernt, würde ich sagen. So ein bisschen, auch ihren Charakter. Ein ganz anderer Charakter ist Herr Kohler. Ängstlich, zurückhaltend, skeptisch. Herr Kohler ist nämlich die Hauptfigur von 38 Kurzgeschichten, die Sie geschrieben haben. Können Sie sich in so einen Mieseprim überhaupt reinversetzen?
Ja, wir sind alle irgendwo auch Mieseprims. Wir zeigen es nicht so und wir versuchen das zu verstecken. Es gibt oft Situationen, wo wir eine schlechte Laune haben, wo wir vorsichtig sind, wo wir auf einer Parkbank sitzen und uns nicht trauen, den Nachbar anzusprechen, wo wir ins Geschäft gehen, eine tolle Verkäuferin sehen, 1000 Gedanken im Kopf haben, die man ja nicht äußert. Also wir sind das, aber wir sind sozial angepasst und freundlich. Und Herr Kohler ist eben jemand, wo wir hinter die Fassade gucken. Und das Buch ist entstanden in der Phase, wo auch meine Saxophonstücke mehr ins Freie, ins ganz frei Improvisierende gingen. Also es sind Geschichten entstanden, die aus jahrelanger wahrscheinlicher Erfahrung mit Klienten gespeist sind, aber auch aus eigenem Erleben, aus der Fantasie. Herr Kohler überschreitet Grenzen. Und als Psychotherapeut ist meine Aufgabe, Grenzen wahrzunehmen und überschreiten zu lassen. Und auf der Bühne, Krebsbetroffene müssen auch Grenzen überschreiten. Und überall gibt es dieses Thema. Und Herr Kohler wird immer mutiger, wagt Beziehungen, wird aktiv und fängt an, es wie in einem Entwicklungsroman immer bewusster und freudiger des Lebens zu genießen.
Und man kann teilnehmen, wirklich zu erleben, wie lang eigentlich so ein Grenzüberschreiten auch braucht. Herr Kohler und das Leben erschienen in der Edition Fischer. Wolfgang Wendland, unser Gespräch ist schon zu Ende. Vielen Dank für den Besuch hier.
Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Wer vielleicht ein paar Informationen noch haben möchte zu den ganzen Tätigkeiten von Wolfgang Wendland, findet die auf unserer Webseite www.deutschlandfunkkultur.de.